Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Journal de la culture qui commence par un communiqué de presse tombé hier soir. Le Festival de Cannes ne se tiendra pas du 12 au 23 mai, comme initialement prévu.
Es war Meldung Nummer 1 in den französischen Kulturjournalen diese Woche. Das wichtigste Filmfestival der Welt und der größte Treff der Filmbranche. Das Festival von Cannes muss zum ersten Mal in seiner Geschichte verschoben werden. Verschoben, wohlgemerkt, und nicht abgesagt. Die Veranstalter hoffen, dass sich die Folgen der Corona-Pandemie so weit verbessern werden, dass das Festival Ende Juni oder Anfang Juli stattfinden kann. Soweit nur eine von täglich neuen Nachrichten aus der Filmbranche, die sich genauso wie alle anderen auch auf eine unsichere Zeit einstellt. Corona und die Folgen für die Filmbranche ist ein zentrales Thema dieser Vollbildsendung. Die Kinos und ihre Betreiber haben schon viele Krisen erlebt, von der Einführung des Fernsehens bis hin zur Digitalisierung. Aber mit dem Coronavirus gibt es eine völlig unerwartete Bedrohung, die vor allem für die Programmkinolandschaft in Deutschland durchaus einen Kahlschlag bedeuten könnte, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. Christian Berndt hat mit Kinobetreibern in Berlin gesprochen.
Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich. Die Berlinale liegt weniger als 3 Wochen zurück und wirkt doch Lichtjahre entfernt.
Die Verordnung kam natürlich sehr überraschend für uns. Es war irgendwie 18.10 Uhr und ich habe zufällig im Internet dann gesehen.
Die Gäste für die nächste Vorstellung waren schon da, erzählt Hansi Ostinger vom Berliner Kino Lichtblick, als die Schließung der Berliner Kinos im Zuge der Corona-Krise letzten Samstag verfügt wurde.
War natürlich schon mal ein bisschen Aufregung, so ein bisschen Stimmung wie auf der Titanic.
Jetzt wirkt die Stimmung wie nach dem Untergang der Titanic. Das Foyer ist leer und vor dem Kino auf der Kastanienallee, die normalerweise um diese Uhrzeit lärmt und leuchtet, ist das einzige Geräusch auf der Straße die quietschende Straßenbahn. Programmkinos wie das Lichtblick trifft die Schließung besonders hart.
Schwer zu sagen, wie lange wir durchhalten können. Wir haben ja jetzt auch irgendwie einen Soli-Aufruf lanciert für Spenden, aber an und für sich haben wir nicht große Reserven. Ist auch so im Normalbetrieb schon immer sehr schwierig, ökonomisch diesen Laden zu halten.
Im Programmkino FSK am Oranienplatz sieht es ähnlich aus. Miete und laufende Kosten müssen ohne Einnahmen bezahlt werden. Aber Barbara Suren aus dem Leitungskollektiv glaubt nicht, dass es ein Programmkinosterben in Berlin geben wird.
Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir so zu tun haben, das sind ja alles schon Leute, die davon ausgehen, dass man viel arbeiten muss und wenig reinbekommt und die also alles tun werden, um ihre Kinos zu retten. Ja, also wir werden auch alles tun, um das hier zu retten.
Aber ohne staatliche Hilfe werden die Kinos nicht überleben. Aus der Politik gibt es Ankündigungen zu helfen, aber mit normalen Unterstützungen ist es nicht getan, meint der Medienwissenschaftler Wolfgang Mühl-Benninghaus.
Die Frage ist, wie der Staat hilft, auf welcher Basis diese finanziellen Hilfen erfolgen. Ne? Sind sie als kostenfreier Zuschuss, wie ja auch schon angedacht wurde, vergeben oder als Kredite? Und wenn sie als Kredite vergeben werden, dann könnte es sehr, sehr schwierig werden, vor allen Dingen für die kleinen Kinos, weil sie einfach die Mieten nicht mehr bezahlen können, weil sie sowieso permanent am Existenzminimum gearbeitet haben.
Kredite zurückzuzahlen ist illusorisch für die Programmkinos, denn die ausgefallenen Vorstellungen lassen sich nicht wieder einspielen. In Bayern gibt es jetzt ein Soforthilfeprogramm mit Zuschüssen ab 5.000 Euro, die auch von Kinos beantragt werden können.
Wir sind froh über jede Programme, die sofort unkompliziert Zuschüsse bieten. Aber wenn man davon ausgehen muss, dass es sich nicht nur auf den April bezieht, sondern mehrere Monate, dass dann mit einer Einmalzahlung nicht mehr geholfen.
Christian Breuer, Vorsitzender des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, ist gerade rund um die Uhr in Verhandlungen, auch mit der Bundesregierung. Es gibt Planungen, aber noch keine konkreten Ergebnisse. Breuer ist vorsichtig optimistisch.
Kino war dann immer sehr gut, sich auch selbst zu berappeln. Erlebe auch durchaus gerade auch bei uns einen gewissen Humor und Optimismus bei den Mitgliedern. Ganz massiv auch getragen vom Publikum. Also so viel Zuspruch für das, was wir machen, haben wir ja selten bekommen.
Aber wenn nicht bald konkrete Hilfsmaßnahmen folgen, werden viele Kinos die Corona-Krise nicht überleben. Aber Sorge bereiten Breuer nicht nur die fehlenden Einnahmen.
Unsere große Befürchtung ist, dass sich jetzt in dieser Zeit Geschäftsmodelle durchsetzen, die uns auch danach das Leben erschweren. Das Kino braucht exklusiv einen guten Film Und wenn jetzt schon Universal zeitgleich zum Kinostart oder unmittelbar danach Filme in die Kinos bringt, dann ist das vielleicht in dieser Notsituation verständlich. Aber was passiert, wenn das darüber hinaus erhalten bleibt? Es gibt ja Unternehmen, die wollen das. Und jetzt ist die Frage, gelingt ihnen diese Situation zu nutzen, dass die Kinos, auch dann, wenn sie wieder offen sind, gar nicht mehr leben können?
Dem Kino droht Gefahr von mehreren Seiten. Vor allem die Programmkinos werden getragen von Menschen, die mit ihrer Selbstausbeutung einen zentralen Beitrag zur deutschen Kulturlandschaft leisten und selbst in dieser Krise nicht den Enthusiasmus verlieren.
Ich bin optimistisch, ja. Ich glaube, das schaffen wir schon. Also es wäre ein trauriges Ende nach 25 Jahren jetzt, wenn uns ein Virus killen würde.
Die Programmkinobetreiber sind nicht nur in Berlin natürlich im Ausnahmezustand. Am Montag soll im Bundeskabinett über einen Rettungsfonds von 500 Milliarden Euro für angeschlagene Unternehmen entschieden werden. Dazu soll auch ein Hilfspaket von 40 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und Kleinstfirmen zählen. Inwieweit damit notleidenden Kinos schnell und unbürokratisch geholfen werden kann, ist noch unklar, wird uns aber gleich beschäftigen. Die Kinos haben geschlossen, Filmstarts sind auf unbestimmte Zeit verschoben, viele Drehs und Filmfestivals werden abgesagt. Mitglieder der deutschen Filmbranche sprechen dahingehend von der größten Krise ihrer Geschichte. Über die Dimension dieser Krise, über mögliche Lösungen und eine Zukunft der Kinolandschaft nach Corona konnte ich vor der Sendung mit Ulrich Höcherl sprechen. Er ist Herausgeber und Chefredakteur des Branchenmagazins Blickpunkt Film. Guten Tag nach München. Hallo, Herr Höcherl.
Ja, schönen Tag. Ich grüße Sie. Hallo.
Herr Höcherl, lassen Sie uns vielleicht mit so einem aktuellen Stand anfangen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters kündigte rasche und unbürokratische Hilfe für die gesamte Kulturbranche an. Sie sagte, wir lassen da niemanden im Stich, koste es, was es wolle. Das klingt doch sehr klasse und da braucht sich doch auch niemand aus der Filmbranche jetzt Sorgen zu machen, oder?
Ja, es gab eine ganze Reihe dieser Ankündigungen. Also ich hoffe natürlich, dass diese Ankündigungen alle wahr werden und dass auch Frau Grütters entsprechend Hilfe anbieten kann. Hier in Bayern, wo wir inzwischen mit Ausgangsbeschränkungen leben und praktisch das öffentliche Leben mehr oder weniger zum Stillstand gekommen ist, werden auch diese Unterstützungen angekündigt, aber auf die Schnelle hilft der Filmbranche offenbar niemand. Also das trifft zum einen natürlich die Kinos, die einfach zugesperrt sind, also die auch nichts mehr verdienen können, aber die ihre Ausgaben natürlich noch haben. Das betrifft aber auch die Filmproduktionen, die immer noch, also zum großen Teil, es gibt Drehstopps, aber es gibt sie nicht im ausreichenden Maße und Ausfallversicherungen, Entschädigungen, alles das ist in weite Ferne gerückt. Hier gibt es eine Art Soforthilfe, da ist Bayern, glaube ich, das erste Land, dass also Betriebe oder Unternehmer eine Unterstützung bis zu 30.000 Euro sofort bekommen können. Aber das ist alles dann, war alles weitere, die unbürokratischen, die schnellen Bürgschaften, die unbürokratischen Kredite, alles das ist Feenstaub.
Sie haben ja Kontakt mit vielen verschiedenen Vertretern der Filmbranche. Wie würden Sie denn das beschreiben, welche Stimmung da gerade vorherrscht? Ist es Verunsicherung, Angst oder gibt es auch so eine Art Kampfesgeist?
Ja, ich glaube, dass im ersten Moment ist es schon auch eine Art von Verzweiflung, weil wirklich niemand weiß, wie es weitergehen soll. Es ist ja von jetzt auf gleich theoretisch alles zu einem Stillstand gekommen. Die Kinos mussten einfach zumachen und haben keine Möglichkeiten, irgendetwas zu verdienen. Die Dienstleister, die alles, was darum herum organisiert ist, auch in der Filmproduktion, die Freischaffenden, die kleinen und mittleren Unternehmen, dort sind die Auftragsbücher von jetzt auf gleich einfach auf Null gekommen. Deswegen, also die Sorge ist groß. Sie haben alle Mitarbeiter. Natürlich kann Kurzarbeitergeld beantragt werden. Aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man jetzt schon die Aussicht hat, dass vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten, niemand weiß, wie lange das geht, keine Möglichkeiten sind, etwas einzunehmen. Die Filme sind alle verschoben. Also die Hollywood-Studios fangen an, erste Filme jetzt direkt auf Video on Demand zu veröffentlichen. Das umgeht dann letztlich eine Auswertungsform, nämlich das Kino, das ja fast weltweit jetzt nicht mehr existiert, abgesehen von den paar Kinos, die in China jetzt wieder geöffnet haben. Aber ansonsten ist das eine Situation, die niemand wirklich abschätzen kann. Die Wirtschaft kommt zu einem Null, also zu einem absoluten Stillstand. Und die mittleren und kleinen Unternehmen, der Mittelstand, wird regelrecht durch diesen Virus in die Knie gezwungen.
Sie haben ja schon erwähnt, viele Filme sind gerade in Deutschland in Produktion und viele Dreharbeiten sind aber auch abgebrochen. Andere wiederum, zum Beispiel auf Privatgrundstücken, finden ganz regulär weiter statt. In einer Stellungnahme hat gestern die Film- und Fernsehproduktionsfirma X-Filme sich dazu geäußert und um ein bundesweites Drehverbot durch die Behörden gebeten. Wie sehen Sie das denn? Wäre dieses behördliche Drehverbot jetzt wichtig?
Ja, das ist dringend erforderlich, weil wenn der Produzent den Dreh aus anderen Gründen abbricht, dann sitzt er auf allen Folgekosten. Und wenn sich ein Regisseur, der Markus Goller, hat bei uns auf Blickpunkt Film auch einen Aufruf, einen relativ verzweifelten gestartet, wenn er als Regisseur gezwungen wird, theoretisch jetzt noch große Dreharbeiten zu führen, dann hat er auch ein moralisches Dilemma, weil er seine Mitarbeiter vor und hinter der Kamera ja auch einem gewissen Risiko aussetzt. Dieses bundesweite Drehverbot oder ein Drehstopp müsste kommen, damit vielleicht irgendwelche Ausfallversicherungen einspringen, die das auch nicht wirklich tun, weil die Versicherungen in dem Fall nur bedingt greifen. Aber auf jeden Fall ist dann nicht der Produzent in allen Fällen, Fortzahlung der Löhne etc., in allen Fällen derjenige, der das alleine schultern muss. Also es müssen auch hier, es haben ja verschiedene Sender angeboten, dass sie helfen oder dass sie 50% der Ausfallkosten übernehmen. Aber auch das muss natürlich erst greifen. Auch Netflix hat Hilfsfonds angeboten. Alle, die Produzenten beauftragen oder die mit den Produzenten zusammenarbeiten, müssen jetzt in der Krise letztlich auch Formen finden, dass sie die nicht im Regen stehen lassen.
Sie haben jetzt so leicht bei dem Namen Netflix gesprochen, denn die Streaming-Anbieter scheinen ja die großen Gewinner in dieser Krise zu sein, aber auch deren Produktionen sind doch gefährdet.
Auch deren Produktionen sind gefährdet, aber ich glaube, das ist klar. Also ich meine, auf die Zukunft gesehen weiß man gar nicht, was das dann heißt. Ja, die ganze Produktion oder ein Großteil der Produktion in den USA ist auch zum Stillstand gekommen. Aber es gibt natürlich unendlich viel in den Archiven. Es gibt unendlich viel, was man noch nicht gesehen hat oder gerne sehen möchte. Es gäbe auch unendlich viel zu zeigen und man könnte dann die Produzenten oder die das geschaffen haben, die Kreativen, die Künstler, dafür entgelten. Also auf jeden Fall werden die digitalen Großen als die, Gewinner, das wollen sie auch gar nicht. Aber sie haben natürlich einen Vorteil, den sie erleben, weil natürlich alle jetzt von zu Hause aus zugreifen. Trotzdem wird der Zugriff jetzt ein digitaler Zugriff sein und alles das, was Kino mal ausgemacht hat, nämlich dieses Gemeinschaftserlebnis, dieses soziale Erlebnis mit anderen in einem dunklen Raum zu sitzen und das alles mitzubekommen, gemeinsam zu lachen und zu weinen, das ist jetzt alles unter Verdacht. Was das für die Zukunft bewirkt, das weiß ich auch nicht.
Es gibt ja jetzt viele Verleiher, die entweder ihre Kinostarts verschieben müssen oder sagen, na gut, den Kinostart gibt es, aber eben online. Das ist natürlich ein radikaler Umbruch, wenn es um die klassische Verwertungskette geht und dieses klassische Auswertungsfenster. Wäre das denn, ehrlich gesagt, nach einer ausgestandenen Corona-Krise überhaupt noch zurückzudrehen? Denn die Branche diskutiert doch schon seit Jahren, wie lange ein Film dann braucht, bevor er aus dem Kino auf DVD erscheint, um dann zum Streamen zu gelangen.
Ja, also es ist sicher so, dass die Welt, nicht nur die Film- und Kinowelt, nach Ende des Coronavirus, der Coronavirus-Krise anders aussehen wird. Das ist schon klar. Aber jetzt gibt es ja nun erste Filme, die man sofort digital verfügbar gemacht hat. Es gibt einige Filme, die ja, weil die Kinoauswertung nicht möglich ist, entweder verfrüht auch als auf Plattformen zur Verfügung gestellt werden, als Video on Demand oder gar nur als sogenanntes Premium VOD angeboten werden. Zu einem Preis von $20 ist es dann in den USA dort, wo das angeboten wird. Aber man muss halt sehen, ob sich das wirklich rechnet. Und es gibt einen Film von Universal, Trolls, der jetzt nur als Premium VOD angeboten wird. Damit sich das alles rechnet, müssen Millionen diesen Film für $20 runterladen oder streamen. Ob das alles so gelingt, das wird also sehr stark bezweifelt. Das heißt, letztlich für die Refinanzierung wird das Kino auch nach Corona gebraucht und für die gute Unterhaltung sowieso.
Lassen Sie uns noch abschließend auf die großen Branchentreffs gucken. Das Filmfestival von Cannes hat diese Woche bekannt gegeben, dass es nicht wie gewohnt im Mai stattfinden wird. Man hofft auf eine Ausgabe Ende Juni, aber das kann natürlich keiner garantieren. Da ist ja jetzt auch zu lesen, dass der Filmmarkt in Cannes doch stattfinden könnte und zwar online. Wie sehen Sie denn das? Ist es möglich, dass alles, was man da in 14 Tagen an der Côte d'Azur geschäftlich erledigt, jetzt von Los Angeles und München machen kann?
Nein, das wird sicher nicht so sein. Also das Filmfest in Cannes ist natürlich schon auch wichtig, ist das größte Festival. Dort wird die Filmkunst gefeiert, dort trifft sich alle Welt. Ist ganz wichtig für den Independent-Film als Markt. Diesen Markt ins Digitale zu verlegen, das sind Vorschläge, die von großen Agenturen kommen. Und man wird sehen, aber Filmbusiness ist People's Business und bestimmte Projekte kommen eben nicht zustande, weil man sich gewissenhaft irgendwelche Angebote und Listen digital anschaut. Es würde sicher nicht das ersetzen können. Aber es gibt natürlich Versuche, auch das Docfest hier in München, das im Anfang Mai stattfinden soll, hat jetzt zum Beispiel beschlossen, sich ins Netz zu verlegen. Also dann können Interessierte, dieses Doc-Filmfestival wird stattfinden, aber es wird halt nur digital stattfinden. Das sind alles Experimente, Versuche, um etwas zu ersetzen, was uns das Virus genommen hat, aber es wird es nicht gänzlich ersetzen können.
Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur des Branchenmagazins Blickpunkt Film. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gerne. Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Go home and then we can overcome this whole problem, this whole virus in no time. But you got to go and follow those orders. Just remember, stay at home, don't go to crowds. Put that cookie down.
Der Terminator sitzt im Whirlpool mit Zigarre, mit kleinem Hund im Hintergrund und ruft alle dazu auf, zu Hause zu bleiben, um die Corona-Pandemie auch in den USA schnell unter Kontrolle zu bekommen. Garniert mit einem Spruch aus seinem Weihnachtsfilm, versprochen ist versprochen. So wie hier Arnold Schwarzenegger in seinem privaten Video haben viele Hollywood-Stars gerade recht wenig zu tun. Wie sehr das der Industrie dort schadet, erfahren wir gleich. Hollywood inszeniert jährlich mindestens einen Krisenfilm, bei dem die Welt wahlweise gerettet wird oder untergeht. Dabei hat man hinter der Kamera immer alles unter Kontrolle. Doch der Coronavirus macht der Traumfabrik zu schaffen. Die größte Filmwirtschaft der Welt steht still. Unsere Los Angeles-Korrespondentin Katharina Wilhelm berichtet, was das für alle Betroffenen bedeutet.
Darauf hatten sich wohl schon viele Fans gefreut. Die beliebte Comedy-Serie Friends sollte für ein Special wiederbelebt werden. Doch die Dreharbeiten wurden nun unterbrochen, wegen des Coronavirus. Mehr als 100 Filme und TV-Serien trifft die Zwangspause. Betroffen sind Serien wie The Blacklist, die neue Staffel von Russian Doll, The Handmaid's Tale oder Stranger Things. Genauso wie Kinofilme, zum Beispiel Die kleine Meerjungfrau von Disney oder der Film Elvis von Baz Luhrmann. Fast jeden Tag kommen neue Nachrichten dazu, weil unklar ist, wie lange das empfohlene Social Distancing, also das Abstandhalten, zu Hause bleiben, Kontakte vermeiden, andauern wird. Und das hat massive Folgen für Hollywood, sagt Brent Lang, Chefredakteur des Branchenmagazins Variety im öffentlichen Radiosender NPR.
And you've had about 120,000 entertainment industry crew jobs.
Wir haben allein 120.000 Crewjobs in der Unterhaltungsindustrie durch das Coronavirus verloren. Doch auch tausende andere Jobs sind betroffen. Catering-Firmen, Fahrer, Leute, die dein Ticket im Kino abreißen. Die wirtschaftlichen Folgen könnten kaum schlimmer sein. Auch Michael Murlop, Indie-Filmproduzent bei der H2L Media Group aus Los Angeles, macht sich Gedanken. Ein geplanter Dreh für Juni, Juli stehe auf der Kippe, meint er.
My company in particular, we had a production that was scheduled to go in June, July, and we of course no longer know if that's going to be doable or if that's viable.
In der Zwischenzeit kümmern wir uns um andere Dinge, die Finanzierung zum Beispiel. Wir kümmern uns um Personalien, Casting und so weiter. Doch es macht es uns unmöglich, eine Produktion konkret zu planen. Egal ob Fernseh, Kino oder Werbefilm, viele aktuelle Produktionen liegen derzeit auf Eis. Für festangestellte Mitarbeiter großer Filmstudios eine ungewohnte und sicherlich auch anstrengende Zeit. Doch vor allem die vielen freien Mitarbeiter, die es in dieser Industrie gibt, machen sich große Sorgen um ihre Existenz. Auch die Kinobetreiber haben das Nachsehen. Nicht nur, weil Filmstarts verschoben werden, also bald keine neuen Inhalte mehr zum Vorführen da sein werden. Aufgrund der verschärften Regeln sind sie zum größten Teil gezwungen, zuzumachen. Die größten Kinoketten der USA, AMC, Cinemark und Regal, haben angekündigt, ihre Kinos allesamt erst einmal dicht zu machen. Mit nur 440 von insgesamt 5.500 Kinos wurden laut der Fachzeitschrift Hollywood Reporter weniger als 300.000 US-Dollar für alle Filme eingespielt, die derzeit in den Kinos laufen. Das ist ein Rückgang von 97% gegenüber dem vergleichbaren Datum im letzten Jahr. Der größte Flop der Kinogeschichte sozusagen. Und das für alle Beteiligten der Industrie. Doch selbst wenn Quarantäne, Isolation und Zwangsdrehpausen irgendwann beendet sind, ist die große Frage, was sind die Langzeitauswirkungen der Corona-Krise? Denn statt Erholung könnte das böse Erwachen für die Kinos kommen, wenn sich möglicherweise die Sehgewohnheiten der Menschen geändert haben und die Studios einen anderen Vertriebsweg möglicherweise bevorzugen, das Streaming. NBC Universal stellt beispielsweise nun einige seiner neuesten Filme fast zeitgleich online, zum Beispiel den Horrorfilm Der Unsichtbare.
In diesem Sessel sitzt einer. Ich habe etwas gefunden, das beweisen kann, was ich hier durchmache.
Kinobetreiber hatten in den USA ein durchschnittliches Verwertungszeitfenster für die Filme von 3 Monaten. Danach gehen die Inhalte beispielsweise in den DVD-Verkauf, zu Video-on-Demand, Streaming-Plattformen oder ins Fernsehen. Das Fenster für die Kinobetreiber war in den letzten Jahren sowieso schon ziemlich geschrumpft. Nun könnten sich Studios öfter dazu entscheiden, Filme parallel auch für Pay-TV, Video-on-Demand oder Streaming weiterzuverkaufen.
I think once we get a sense of how the willingness of consumers to pay $20 for a premium.
Wenn Konsumenten bereit sind, $20 zu zahlen, um einen Premium-Film zu Hause zu schauen, dann denke ich, könnte sich das komplette Geschäftsmodell ändern. Auch wenn das die Beziehung mit den Kinobetreibern verschlechtert, meint Indie-Filmproduzent Michael Murlop. Die Industrie hat sich sowieso schon in diese Richtung bewegt. Diese Krise scheint diesen Prozess nun zu beschleunigen. Die Frage ist, was das zum Beispiel für hochklassige Autorenfilme bedeuten könnte, die traditionell bei Filmfestivals wie zum Beispiel Telluride oder Venedig vorgestellt werden und die eine Kinoveröffentlichung quasi erwarten. Wir wissen auch nicht, ob die Krise zu Ende ist, wenn diese Festivals stattfinden, ob sie stattfinden und die Filme dann eigentlich ins Kino kommen sollten. Was verloren gehen könnte, ist also das Kinoerlebnis an sich, wenn Studios ihre Produkte gleich auf Streaming-Plattformen unterbringen. Immerhin, ein spezieller Kinozweig scheint noch von der Krise zu profitieren, die Autokinos. Einige Drive-Ins in Kalifornien und auch in Texas haben steigende Zuschauerzahlen gemeldet. Soziale Distanzierung funktioniert eben besonders gut, wenn alle im Auto sitzen.
Nach so viel aktueller Information über die unterschiedlichen Virusfolgen auf die Filmbranche sollten wir uns jetzt den Inhalten zuwenden, also denen, die man sehen kann. Zum Beispiel die 4-teilige Miniserie Unorthodox. Ab Donnerstag ist sie beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Sie erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York aufwächst, ganz jung verheiratet wird und eines Tages ausbricht. Sie flieht nach Berlin, nur mit ein bisschen Geld, und versucht sich dort selbst zu finden. Konzipiert haben diese Serie die Showrunnerin Anna Winger, bekannt geworden durch Deutschland 83, und die kanadische Regisseurin Alexa Karolinski. Meine Vollbild-Kollegin Susanne Burg konnte mit Alexa Karolinski sprechen und da Unorthodox auf Deborah Feldmans bekannten gleichnamigen Memoiren basiert, wollte sie von ihr wissen, welchen Eindruck das Buch bei ihr hinterlassen hat.
Es hat einen sehr großen Eindruck mit mir gemacht. Ich kam an das Buch durch meine jetzige Co-Autorin und Partnerin Anna Winger. Da Deborah in Berlin lebt und ihren Sohn auf die gleiche amerikanische Schule, auf die JFK, schickt. Und die Anna und ich waren damals schon in Gesprächen, um eine Serie zusammen zu machen. Die Anna kommt aus den USA, lebt in Berlin. Ich komme aus Berlin, lebe zwischen Berlin und den USA. Wir sind beide jüdisch, haben vollkommen verschiedene Hintergründe und sind ganz anders aufgewachsen. Und somit unterhalten wir uns sehr viel über diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und so langsam hat sich dann Unorthodox immer mehr in unsere Gespräche eingeschlichen. Bis es irgendwann eines Tages hieß, warum machen wir nicht einfach unorthodox? Aber können wir unorthodox auf eine Art und Weise machen, in der wir auch die anderen Dinge, über die wir sprechen möchten und erzählen möchten, einbringen können? Und so ist die Serie inspiriert von dem Buch Unorthodox, aber nicht unbedingt basiert, weil wir tatsächlich sehr viel mit dem Segen von Deborah verändert haben.
In welcher Form hat Deborah Feldman auch bei der Serie mitgearbeitet?
In der eigentlichen Serie tatsächlich nicht so viel. Anna und ich haben sie zusammen geschrieben. Die Deborah stand uns immer für Fragen zur Verfügung. Aber man darf da nicht vergessen, die Deborah ist ja eine junge Autorin, die das selber gelebt hat. Insofern war es für uns eine große Verantwortung, dass man nicht unbedingt ein Memoir genau wortwörtlich adaptiert, dass wir uns genug ausdenken, damit es seine eigene Form annimmt. So heißt ja auch unsere Hauptfigur nicht Deborah, sondern Esti für Esther. Und alle Namen wurden geändert. Und wir haben wirklich sehr viele Charaktere, die nicht im Buch vorkommen, uns ausgedacht. Überhaupt, wenn man ein Buch adaptiert und erst recht ein Memoir, muss man ja irgendwie die innere Stimme nach außen erzwingen. Also man braucht Plot und Aktionen, damit man keine stille Protagonistin hat. Und es war interessant, weil jedes Mal, als wir dann Deborah angerufen haben oder mit ihr essen waren und ihr gesagt haben, okay, pass auf, in der Serie wollen wir, dass die Esti sofort nach Berlin flieht. Und ich weiß nicht, die Deborah hat uns einfach vollkommen vertraut.
Sie sagten, Esti soll eben gleich nach Berlin fliehen in der Geschichte. Sie erzählen dann die Geschichte immer auch in der Parallelstruktur Berlin und dann aber Rückblende das Leben in Williamsburg. Vielleicht zu der Gemeinde, aus der sie kommt. Esti kommt aus der chassidischen Gemeinde in Williamsburg in Brooklyn, aus einer speziellen, der Satmar-Community. Was ist das für eine Community?
Wir sagen ja nie in der Serie, dass es speziell die Satmar-Community ist, weil es auch ähnliche Communities oder Gemeinden gibt. Wir haben den besten Berater, Jiddisch-Übersetzer, Rabbiner vor der Kamera und hinter der Kamera gefunden. Er heißt Eli Rosen. Und er war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Teil des Gespräches, wie wir diese Gemeinde zeigen können und gleichzeitig unsere Geschichte richtig erzählen können. So wichtig über diese bestimmte Gemeinde ist, dass es diese so vor dem Holocaust nicht gab. Ein sehr, sehr großer Teil des Glaubens beruht darauf, dass die Assimilierung zum Holocaust geführt hat. Das heißt, Juden, die sich vor dem Krieg angezogen haben und normal Deutsch oder Polnisch oder Russisch gesprochen haben, Leute, die sich in ihre Gemeinschaften assimiliert haben. Und so hat diese Gemeinde entschieden, dass es wichtig ist, dass man identifizierbar jüdisch ist, dass man sich an alle Regeln hält, alle Rituale eingeht. Und so gibt es zum Beispiel auch manche Regeln oder Gebote, die nach dem Krieg erfunden wurden, die so auch nicht zum Beispiel in der Tora sind, wie dass sich Frauen die Haare rasieren. Nicht alle orthodoxen Frauen rasieren sich die Haare. Diese bestimmte Gemeinde, da rasieren sich die Frauen die Haare und ziehen dann die Perücke drüber. Satmar ist eine Stadt in Ungarn und so weiter und so fort. Aber ich bin zwar jüdisch, aber ich bin, weiß Gott, keine Spezialistin. Und deswegen hatten wir nicht nur Eli Rosen als Spezialisten, aber auch, wir haben wirklich mit sehr, sehr vielen ehemaligen Chassiden gearbeitet. Die Frage der Authentizität ist wahrscheinlich eine separate Frage, aber wir haben wirklich für diese Serie zugehört.
Genau, die Frage der Authentizität, die können wir aber auch gerne stellen, weil wenn es um die Darstellung von, ich sage jetzt mal so marginalisierten Gruppen geht, dann ist ja die Herausforderung, ein Bild zu liefern, was komplex ist, was vielfältig ist, also wie wollten Sie der Gefahr begegnen, ins Klischee sozusagen zu verfallen?
Das ist sehr wichtig, dass wenn man Charaktere baut, sie facettenreich sind, dass in jeder Serie und in jedem Film oder in jeder Erzählung darf es nicht nur den Bösen und den Guten geben. Echte Charaktere sind viel komplexer, so auch die Esti. Ja? Die Esti ist eine sehr komplexe Protagonistin, die nicht unbedingt immer das in Anführungsstrichen richtig gemacht. Und das gilt für alle Charaktere. Ich glaube, es ist einerseits eine universelle Geschichte. Gleichzeitig passiert das in einer Welt, die die meisten Menschen so nicht kennen. Und um diese Welt zu zeigen, muss man von Klischees wegbleiben. Aber vor allem muss man, glaube ich, gerade als Autor oder sagen wir mal in dem Kernteam lernen, zuzuhören und nicht nur den Spezialisten ein paar Stunden ans Set zu bringen und dafür sorgen, dass er die jüdischen Rituale richtig macht oder dass wir die richtigen Gebete haben. Es ist wichtig, dass man die emotionale Tiefe dieser Menschen besser versteht. Und ich hoffe wirklich, dass wir mit dieser Serie einen neuen Standard an Produktion erzwingen, weil wir mit Absicht für alle chassidischen Rollen jüdische Schauspieler besetzt. Ich meine, deswegen war es auch klar, dass wir das mit Netflix machen wollen, weil die Serie ist fast zur Hälfte auf Jiddisch und dann ist ganz viel auf Englisch und das hätte man ja so nicht für einen deutschen Fernsehsender machen können. Und für mich war der Gedanke, dass wir deutsche Schauspieler, die Deutsch sprechen und als chassidische Juden verkleidet sind, war für mich ein totaler No-Go. Im Film reicht es nicht, sich den Anführungsstrichen echten Juden zu besorgen, damit etwas authentischer ist, ja? Damit das Gebet dann richtig gemacht wird oder die Kleidung dann richtig ist. Das ist nur die Oberfläche. Das alles geht so viel tiefer. Und das Gleiche gilt nicht nur für Produktionen über jüdische Geschichten, sondern meiner Meinung nach über Produktionen für alle Geschichten, die sich mit Minderheiten befassen. Die deutsche Filmindustrie ist noch zu deutsch-deutsch, meiner Meinung nach.
Ich musste gerade noch mal an das denken, was Sie eingangs gesagt haben, die Abwandlung von dem Memoir zum Film oder der Serie. Eine Frau, die aus der chassidischen Gemeinde nach Berlin kommt und in Berlin dann mit ihren Wurzeln, mit allem, was sie geprägt hat, umgehen muss. Das ist ja ein innerer Wachstum, ein innerer Prozess, der ja nach wie vor schwer ist, in Bilder zu fassen. Welche Gedanken sind eingeflossen, genau diesen Prozess zu zeigen?
Bei Esti passieren viele verschiedene Dinge auf einmal. Einmal haben wir eine Struktur entwickelt, wo wir immer wieder ihre Vergangenheit sehen, also die in Williamsburg, wie sie heiratet, wie sich ihre eigene Unzufriedenheit und Unsicherheit in dieser Gemeinde entwickelt. Andererseits landet sie schon in der ersten Folge relativ schnell in Berlin und ist mit vielen verschiedenen Dingen konfrontiert. Einmal ist sie geflohen und hat Angst. Sie war noch nie in diesem Land. Natürlich alleine schon das historische Trauma ist direkt vor ihrer Nase, konstant. Und sie muss irgendwie überleben. Sie landet in Berlin mit nichts. Das sind viele verschiedene Dinge, mit denen man sie konfrontiert. Und gleichzeitig landet sie ja in Berlin in einer jungen Künstler-Utopie, die sie so auch nicht kannte, und trifft zum ersten Mal Menschen, die aus ganzer Welt kommen, die eventuell nicht chassidisch sind, nicht jüdisch sind, die ihre eigenen Probleme haben. Es gibt sehr viel Konfrontation und gleichzeitig existiert dieses unsichtbare Traumata der Stadt, welches wir alle als Deutsche oder als Berliner kennen.
Eine letzte Sache würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen, und zwar, das ist die Rolle der Musik in der Serie. Weil Musik ja schon auch wichtig ist für diesen Emanzipationsweg, den Esti beschreibt. Sie ist sehr musikinteressiert, sie lernt Klavier spielen. Man sieht sie aber nur einmal spielen. Welchen Stellenwert sollte das eigentliche Hören von Musik bei der Inszenierung spielen?
Das war natürlich eine Mischung aus sehr vielen langen Gesprächen mit unserem Rabbiner vor und hinter der Kamera, Ellie Rosen, ist, inwiefern man Musik hört, welche Musik, wer darf Musik hören, wer darf Musik spielen, wie darf man Musik spielen und so weiter und so fort. Und der Konsensus war, dass man darf in dieser Gemeinde Musik hören. Frauen und Männer leben ja außerhalb ihrer Nukleusfamilie relativ getrennt. Was Frauen nicht dürfen, ist performen. Und schon gar nicht vor Männern. Und dann natürlich gibt es viele Restriktionen, was man hören darf, das ist ja klar. Insofern, wenn man nach Berlin kommt und ganz viele junge Berliner trifft, ist man gleichzeitig auch sehr schnell mit einer sehr großen Welt innerhalb der Musik konfrontiert. Ich will natürlich jetzt auch nicht so viel preisgeben, aber ja, wir haben eine Musikschule in der Serie und sie ist tatsächlich von der Birnbaum Said Akademie inspiriert. Auch ein unglaubliches Utopieprojekt. Und ja, mal schauen, was Esti dann so in Berlin passiert. Mehr kann ich ohne Spoiler-Alerts jetzt nicht preisgeben.
Aber das Ganze kann man sich ja dann auch anschauen. Ab dem 26. März bei dem Streamingdienst Netflix abrufbar. Ich habe darüber gesprochen mit Alexa Karolinski. Zusammen mit Anna Winger hat sie die Serie Unorthodox geschaffen. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
Wenn Sie die gerade besprochene Netflix-Serie Unorthodox nächste Woche sehen wollen, dann könnte es sein, dass Sie das nicht in der höchsten Auflösung tun können. Denn die Streaming-Dienste haben gemeinsam mit der Europäischen Union beschlossen, ihre Bandbreite zu drosseln, um das europäische Internet in Zeiten von Corona nicht zu überlasten. Dennoch sind Amazon Prime, Apple Plus und Netflix zurzeit ein Segen für alle, die zu Hause sitzen, ob in Quarantäne oder in freiwilliger Isolation. Ab Dienstag kommt jetzt auch ein neues Angebot dazu, denn in 3 Tagen startet bei uns in Deutschland Disney Plus. Der hauseigene Streaming-Anbieter des Mickey-Maus-Konzerns, der das Streaming-Geschäft in Amerika schon ein bisschen durcheinandergewirbelt hat. Anna Wollner hat sich das Programm schon mal für uns angesehen. Anna, ist es für Disney Plus eine gute Zeit, um in Deutschland zu starten?
Na, der Konzern, der ja gerade eigentlich ein bisschen in der Krise steckt wegen den verschobenen Filmstarts, also Filme wie Mulan oder Black Widow und dem Schließen der Vergnügungsparks, der hat für uns in Deutschland gerade schon ein ganz gutes Timing. Hättest du mich wirklich vor einer Woche gefragt, ob wir noch einen Dienst brauchen, dann hättest du von mir wahrscheinlich ein ganz klares Nein gehört, es sei denn, du bist absoluter Marvel- oder Star Wars-Fan oder hast Kinder, die manchmal die Macht über die Fernbedienung übernehmen. In den USA gibt's Disney Plus ja schon ein bisschen länger, seit November. Aktuell hat, das sagt zumindest Variety, die Hälfte aller Haushalte mit Kindern unter 10 in den USA Disney Plus. Aber tatsächlich stagnieren da die Zahlen auch, denn vor allem für Familien ist der neue Streaming-Dienst interessant und das ist dann eben doch ein begrenzter Markt. Disney Plus hat nämlich vor allem Filme und Serien aus dem eigenen Haus, ein sehr, sehr großes Archiv. Aber jetzt in Zeiten von Corona, da wird die Sache doch dann schon interessanter, weil es hier eben Inhalte gibt, die es woanders nicht mehr gibt und die Kinder an der Betreuung zu Hause ja damit doch dann beschäftigt werden können.
Was ist das denn für ein Angebot, das uns da erwartet?
Naja, zum Beispiel gibt es alle 30 Staffeln The Simpsons und damit ist Disney Plus ProSieben einen Schritt voraus, die Free-TV-Rechte haben und die aktuelle Staffel erst im Sommer zu Ende bringen. Star Wars-Fans kommen natürlich voll auf ihre Kosten. Es sind alle Filme bis auf den letzten, der Aufstieg Skywalkers, da. Da ist das Auswertungsfenster zum Kinostart noch zu eng. Aber die Serie, auf die wohl vermutlich alle sehnsüchtig warten, bei uns endlich legal zu sehen, The Mandalorian, die Star Wars-Serie, die schon im November für aufgeregte Fans gesorgt hat, vor allem wegen Baby Yoda.
Ist die Welt friedvoller geworden seit der Revolution? Es ist eine Schande, dass ihre Leute leiden mussten. Die Kopfgeldjagd ist ein kompliziertes Berufsfeld.
Es geht um einen mandalorianischen Kopfgeldjäger, der nach dem Fall des galaktischen Imperiums sich als Einzelkämpfer durch die Randbereiche der Galaxie kämpft. Das ist die erste Realserie im Star Wars-Universum, ein Space-Western eben mit Baby Yoda und die erste Star Wars-Serie von vielen, die noch kommen sollen.
Der Streaming-Markt ist ja hart umkämpft. Bei uns in Deutschland gibt es da Netflix, Amazon Prime, Sky, aber auch Apple Plus mittlerweile. Wo passt denn Disney Plus denn da noch dazwischen?
Ja, das Alleinstellungsmerkmal ist tatsächlich das Filmarchiv, also das hauseigene Disney-Filmarchiv und das von Fox, einen Schachzug damals den Konkurrenten zu schlucken, um eben das eigene Archiv auszubauen und die gekauften Hausmarken wie Marvel oder Pixar von den 23 MCU-Filmen sind zwar erstmal nur 16 da, die Iron-Man-Reihe, die fehlt komplett zum Beispiel, die wird aber sicherlich nach und nach folgen, um die Leute bei der Stange zu halten, genauso wie bei Pixar, da fehlt Toy Story 4, natürlich ist Onward noch nicht dabei, ansonsten sind es viele Klassiker von Cinderella übers Dschungelbuch bis hin zu König der Löwen, Filme, die tatsächlich bei anderen Streaming-Anbietern nach und nach verschwinden werden, weil Disney natürlich die Lizenzen dafür nicht mehr hergibt.
Das klingt ehrlich gesagt wie nach einem Digital Archiv, aber das Kerngeschäft von Streaming-Anbietern sind ja weitestgehend Eigenproduktionen wie eben The Mandalorian. Sind die denn jetzt abgesehen von Star Wars ein Argument für Disney Plus?
Also man will, so heißt es zumindest, 1 bis 2,5 Milliarden jährlich in Eigenproduktionen stecken. 56 neue Serien bzw. Filme sind angekündigt bzw. gerade in Produktion. 19 Dokumentarfilme und viel für Kinder. Im Vergleich dazu, Amazon Prime hat zum Beispiel 141 Eigenproduktionen. Und es sind auch hier Serien, vor allem im Marvel Cinematic Universe wie The Falcon and the Winter Soldier oder WandaVision. Aber die liegen gerade, wie bei allen anderen auch, wegen der Corona-Krise auf Eis. Also die Dreharbeiten wurden gestoppt. Und das ist das große Problem, was Disney Plus hat. Denn es muss neuer Content her, um die Zuschauer dauerhaft zu binden. Und der Shutdown gerade in Hollywood und bei den ganzen Serienproduktionen, der wird da auch an Disney Plus nicht ohne Folgen vorbeiziehen.
Aber wie schneidet schneidet denn jetzt dieser neue Streaming-Dienst im Vergleich zu Netflix oder zu Amazon Prime bei dir ab? Mittlerweile weiß man ja gar nicht mehr, was man gucken soll.
Ja, es ist tatsächlich ein behäbiger alter Platzhirsch, der jetzt aufspringt und die Schnelllebigkeit noch nicht verinnerlicht hat. Der Gedanke an sich ist sehr linear und oldschool. Also neue Folgen von Eigenproduktionen, die werden nun wöchentlich veröffentlicht, also anders als bei Netflix oder Amazon. Und die Zielgruppe ist eben ganz klar PG-13. Also es ist alles jugendfrei. Disney hat sogar Eigenproduktionen wie die Serie Love, Simon, in der es um einen schwulen Jugendlichen geht, an Hulu abgetreten. Hier ist wirklich Family Entertainment First und vom Programm her muss wirklich noch was kommen, um mit dem Output von Netflix und Co. am Ende mithalten zu können.
Anna Wollner über Disney Plus, das am 24. März in Deutschland startet und für alle Eltern im Homeoffice gerade die Eiskönigin 2 gehört noch nicht zum Portfolio. Und das hier ist ganz neu bei uns im Programm. Cachet des französischen Elektropop-Spezialisten David Lafort. Zu finden und zu hören auch auf unserer hauseigenen Spotify-Playlist, dort wo Sie natürlich auch alle weiteren Neuheiten aus unserem Programm hören können. Vor exakt 100 Jahren, am 21. März 1920, wurde Jean-Marie Maurice Scherrer, der sich später einfach nur Eric Rohmer nannte, geboren. Rohmer gilt mit seinen Filmzyklen als einer der wichtigsten französischen Regisseure. Zum 100. Geburtstag hat Hartwig Tegeler eine Top-5-Ausgabe mit den vielfältigen Liebesirrungen und Wirrungen zusammengestellt, die Eric Rohmer uns geschenkt hat.
Lust auf einen Film?
Einen von dem hier. Jean-Marie Maurice Scherrer, alias Eric Rohmer, Pseudonym. Es war ein Name, bemerkte Monsieur Scherrer einmal, den ich einfach so gewählt hatte, aus keinem bestimmten Grund, einfach weil er mir gefiel.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Willst du nicht an den Strand gehen?
Ja, um zu schwimmen.
Platz 5, Paulina am Strand, 1982.
Aber es ist dort nicht so schön, dass man bleiben möchte.
Ich zieh den Strand vor. Ich habe Lust, an den Strand zu gehen,
sagt die 15-jährige Pauline, die mit ihrer älteren Cousine Marion im Ferienhaus der Familie den Rest der Sommerferien verbringen will. Um dort, am Strand, Pierre, Marions ehemaligen Liebhaber, zu treffen. Und nun entspinnt sich ein Reigen zwischen Pauline, Marion, Pierre, Henri, Sylvain, also alten und neuen Bekannten und Liebhabern oder noch nicht Geliebten oder schon Geliebten. Souverän inszeniert Rohmer die große Verwirrung der frühen Liebe und Lust. Und zwar mit einer Botschaft. Diesen dritten Teil seines Zyklus, Komödien und Sprichwörter, hat er dies Sprichwort vorangestellt. Wer zu viel redet, verliert sich selbst. Davon können die Figuren im Rohmer-Kosmos nun allerdings ein Lied singen.
Platz 4, Der Freund meiner Freundin, 1987.
Geschichte einer Schüchternen. Blanche, Verwaltungsangestellte, lernt Lea kennen.
Kann ich mich hierher setzen? Aber natürlich. Ich könnte mich woanders hinsetzen, da ist ja genug Platz. Aber kaum bin ich allein, schon stürzen sich die Typen auf mich.
Oh, hier ganz bestimmt nicht.
Lea ist mit Fabien zusammen. Die meint, Blanche sollte sich für Alexandre interessieren. Doch in diesem Quartett finden diverse Verschiebungen statt. Und als sich am Ende die Paare ganz neu formieren und ihr Glück finden, hier im sechsten und letzten Teil des Zyklus, Komödien und Sprichwörter, hat Rohmer einmal mehr bewiesen, welche Leichtigkeit er zu inszenieren vermag, wenn es um seine liebenden Figuren geht.
Platz 3, Das grüne Leuchten, 1986.
Die Einsamkeit, die von Delphine, Sekretärin in Paris, ihre Freundin Sylvie, die den gemeinsamen Urlaub in Griechenland absagte, ist brutal.
Aber allein bist du jedenfalls.
Warum? Ich meine, was gibt's denn da zu lachen? Ihr seid blöd.
Findest du das komisch, ganz allein zu sein?
Ich find's nicht lustig, aber eine Lösung ist es auch nicht, wenn ich mit einer Gruppe verreise.
Aber klar ist das eine Lösung, wenn man was unternimmt.
Rohmers sensible Studie über eine junge Frau, die nie ganz dazu gehört hat oder sich nicht dazugehörig fühlte. Der Film lebt von der Aura der Improvisation und hat mit Marie Rivière eine wunderbare Hauptdarstellerin, die mehrere Male mit Rohmer und später auch mit François Ozon arbeitete. Das titelgebende grüne Leuchten übrigens, auf das Delphine hofft, könnte für sie das Zeichen sein, dass sich ihre Sehnsucht nach einer Beziehung und nach Liebe erfüllt, da mit dem jungen Mann, den sie am Bahnhof kennenlernt.
Platz 2, Herbstgeschichte, 1998.
Neben seinen moralischen Erzählungen, den Komödien und Sprichwörtern, ist Erzählungen der vier Jahreszeiten der dritte Filmzyklus von Eric Rohmer und Herbstgeschichte sein Abschluss.
Sie kommt nur, wenn wir ihren Wein kaufen.
Oh, Emilia, das reicht.
Wein hin oder her, fest steht, sie verlässt nie ihre Weinfelder. Sie wird bestimmt nicht kommen.
Magali, die Winzerin, wird ihre Freundin Isabelle wiederum gespielt von Marie Rivière, und deren Familie doch besuchen und wieder darüber streiten, ob das Landleben nun wirklich lebenswert ist und wie da einen Mann finden. Im Kern geht es natürlich, wie immer bei Eric Rohmer, um die komplizierte Glückssuche. Aber weit weg von Hollywood ist nie ausgemacht, ob es ein Happy End dann wirklich gibt.
Und Sie kommen gleich wohl.
Platz 1, die Marquise von O, 1976.
Der Welt zum Trotz und ihrer Familie zum Trotz. Diese lieblichen Erscheinungen sogar zum Trotz.
Edith Klever und Bruno Ganz spielen die Hauptrollen in Eric Rohmers Verfilmung der Novelle von Heinrich von Kleist, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts spielt. Nach einer Vergewaltigung durch den russischen Grafen, an die sich die Marquise nicht erinnern kann, und ihrer Schwangerschaft wird sie von ihrer Familie verstoßen. Dann gibt sie eine Annonce auf, um den Vater ihres Kindes zu finden. Doch den Graf, der sich meldet, weist sie ab, um ihn nach vielen Irrungen und Wirrungen dann doch zu lieben. Diese an sich brutale Geschichte nutzt Eric Rohmer, um die Repression der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft, ihre Normen und Verhaltenskodex in die Luft zu jagen und an die Stelle tatsächlich eine Liebeshoffnung zu bringen. Erstaunlich, verblüffend und mit sanfter Ironie beweist der Meister hier seine Meisterschaft.
Und diese Meisterschaft beschäftigt uns weiter. Gleich gleiten wir tiefer hinab in die sanften, luftigen Abenteuer von Eric Rohmer.
Wird es spät heute Abend?
Ich weiß nicht. Warum?
Charles und ich wollen uns einen Roma-Film ansehen, eine Nacht mit Mord. Gehst du mit?
Oh, ich glaube nicht. Ich habe mal einen Film von Roma gesehen. Es war, als ob man zusieht, wie Farbe trocknet.
Dieser zynische Spruch von Gene Hackman aus Arthur Penns Meisterwerk Die heiße Spur über das Kino des französischen Regisseurs Eric Rohmer ist ein heftiges Klischee, das diesem intelligenten und luftigen Kino aber seit jeher anheftet. Heute, am 100. Geburtstag von Eric Rohmer, treten wir den Gegenbeweis an, mit Anke Lewicke. Anke, bleiben wir doch bei diesem Zitat von Gene Hackman, auch wenn es so zynisch daherkommt, am Anfang der Farbe beim Trocknen zuzusehen. Das ist aber im Grunde ja die große Qualität des Kinos von Eric Rohmer, die Konzentration auf das Essentielle.
Ja, das klingt so langweilig, ne? Aber erstmal muss man vielleicht sagen, dass es bei Eric Rohmer eine ziemlich farbenfrohe Welt gibt. Man muss nur an seinen Jahreszeiten Zyklus denken, weil wenn die Jahreszeiten sich verändern, wechseln auch die Farben. Und ich meine, Farben beim Trocknen zuzusehen, das kann ja durchaus spannend sein. Vielleicht wird die Farbe heller, dunkler, glänzender, matter. Und bei Eric Rohmer können wir eben sehen, wie sich die Gefühle verändern, wie sie einen anderen Lauf nehmen, wie sie mal ja schärfer werden, wie sie sich mal wieder zurückziehen. Und das sind ja alles so Liebessucherinnen und Liebessucher. Es geht auch um die Liebe als Tauschgeschäft. Und was vielleicht bei Eric Rohmer auch sehr wichtig ist, ist der Akt des Sprechens. Weil wenn man die Gefühle einmal ausgesprochen hat, dann sind sie ja vielleicht auch eingetrocknet. Deshalb muss man auch immer weiter über das, also über die Liebe und die Gefühle reden, damit die Gefühle immer wieder neu aufkommen. Und das ist doch eigentlich was ganz Existenzielles, oder?
Definitiv. Und vor allem wechseln die Frauen immer die Kleider, so wie sie ihre Gefühle wechseln in seinen Filmen. Wie überhaupt war er ja selber einer, der zu einer Gruppe gehörte, ne? François Truffaut, Jacques Rivette, Claude Chabrol und Jean-Luc Godard. So hat auch Eric Rohmer zunächst als Filmkritiker angefangen bei den Cahiers du Cinéma. Später haben ja all diese Regisseure angefangen, Filme zu machen und als Nouvelle Vague das Kino revolutioniert. Welche Position hatte denn Eric Rohmer innerhalb dieser Gruppe?
Naja, er war ja erstmal 10 Jahre älter und er hat Literatur studiert. Er hat auch als Lehrer und Professor unterrichtet. Übrigens sprach er ja auch perfekt Deutsch, weil er sich sehr mit deutscher Literatur beschäftigt hat. Und vielleicht anders als die, die du eben genannt hattest, wollte er Film nicht unbedingt revolutionieren. Eben auch anders als Godard wollte er gar nicht, dass seine Filme so sehr selbst über das Kino nachdenken. Aber was ihn vielleicht verbunden hat mit den anderen ist, dass er auch mit seiner Kamera die Lebensgefühle jener Zeit aufspüren wollte, also jenseits des bürgerlichen Konzeptes von Arbeit, Besitz, Familie, weil es waren ja aufgewühlte Zeiten, 68 stand kurz vor der Haustür. Und bei Eric Rohmer ist es aber so gewesen, dass er immer gezeigt hat, wie schwierig es ist, wenn es keine bürgerlichen oder keine romantischen Konzepte mehr gibt für die Liebe. Also dass Freiheit auch eine Herausforderung ist. Und diese Situation hat er ja auch immer noch mal überhöht, weil seine meisten Filme spielen ja in den Ferien, am Meer, in Landhäusern. Also wenn man sowieso so in eine Auszeit hat, in den Tag hineinleben kann, in den Tag hineinlieben kann. Und er hat dann einfach sozusagen die Liebe dann beim Experimentieren immer mit seiner sehr beweglichen Kamera hat er das regelrecht dokumentiert. Und er hat aber auch dabei immer gezeigt, dass die Leute häufig ganz anders handeln, als sie eigentlich vorher geredet hat. Also er hat die Leute auch immer ein bisschen vorgeführt.
Lass uns doch mal auf seinen ersten Film gucken, Im Zeichen des Löwen aus dem Jahr 1959, der aber erst 1962 einen Verleih gefunden hat. Der war ja schon recht zielprägend für sein weiteres Schaffen.
Ja, man kann sagen, dass er, auch wenn man es gar nicht so glaubt, weil die Filme ja immer so was Leichtes haben, er war sehr vom Neorealismus beeinflusst, sehr von Roberto Rossellini. Und in diesem ersten Film geht es um einen reichen Amerikaner in Paris, der hat eine große Erbschaft gemacht und er lädt eben seine ganzen Freunde ein, machen eine große Party. Da sieht man dann auch Jean-Luc Godard, der legt immer wieder dieselbe Platte mit einem Mang auf und hört und man würde gerne suchen, verstehen, was er eigentlich in diesem Musikstück entdecken möchte. Und dann stellt dieser Mann aber fest, dass die Erbschaft gar nicht da war. Und das Ganze spielt im August, Paris wird immer leerer. Und diese Leere entspricht dann auch diesem Mann, der plötzlich mittellos ist. Die ganzen Freunde sind verreist und alles. Und für Romer war es auch ganz wichtig, das chronologisch zu drehen. Und er wollte auch, dass die Figur das gar nicht so sehr spielt, sondern auch er leidet. Und das kriegt man auch mit. Er wird wirklich immer so gebrechlicher, dünner, dieser Mann. Und was ich auch ganz interessant finde, das ist das, was Romer dann auch später immer wieder übernommen hat, dass er immer die Zeiten so einblendet, damit man auch ein Gefühl dafür bekommt, wie die Tage vergehen. Und dadurch bekommen seine Filme, weil ein Tag kann auch mal nur ein ganz kurzer Moment sein, ein Spaziergang, auch immer was sehr Musikalisches.
Dieser dokumentarische Stil, von dem du gerade gesprochen hast, hat Romer ihn in seiner weiteren Karriere beibehalten? Hat er ihn variiert oder auch vielleicht verändert?
Ich würde sagen, er hat ihn beibehalten, aber natürlich immer mit kleinen Varianten. Also ich habe immer so den Eindruck, die Filme von Eric Romer sind wie aus dem Leben gegriffen. Eigentlich könnte man auch immer mit am Tisch dabei sitzen, wenn die Menschen über die Liebe reden oder alles. Und die Städte, also Paris ist nie eine reine Kulisse, sondern Paris ist eine Stadt und die Gesichter sind Geschichte. Also er wollte ja auch nie, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen so spielen. Sie sollten eigentlich mehr so sie selbst sein. Und das wirkt immer so unheimlich schön improvisiert, aber trotzdem haben die Filme auch immer so einen magischen Moment. Also nehmen wir doch mal das grüne Leuchten aus dem 1986. Das ist eine Heldin, die total wankelmütig ist, die sich nicht entscheiden kann für nichts, aber die dann trotzdem sowas auch hat wie von einer Märchengestalt, weil sie so an die reine Liebe glaubt. Und dann hat sie noch so rosa Turnschuhe an. Und dann muss man auch an den Ballettfilm denken, die roten Schuhe. Und man weiß, wenn sie diese Schuhe anhat, wird sie immer weiterlaufen und wird immer weiter die Liebe suchen, ihre Form der Liebe.
Anke Lewicke gratulierte zum 100. Geburtstag Eric Romer. Damit geht Vollbild für heute zu Ende. Nach den 16 Uhr Nachrichten hören Sie dann, wie ein minimalistisches Leben möglich ist. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.